Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge bei Kannst du mir folgen? Heute wollen wir mit Christoph Kleinschmidt über das Genre der Popliteratur sprechen. Wir, damit meine ich Emilia Kröger und mich, Juliana Battenberg. Wir werden heute über zwei Texte sprechen, nämlich einmal Soloalbum von Benjamin von Stuckrad-Barre und Realitätsgewitter von Julia Zanger. Wie diese in die Phasen von Popliteratur einzuordnen sind und welche Rolle der Mediendiskurs bei gleichzeitiger Existenzkrise spielt, sehen wir gleich. Erstmal herzlich willkommen, Christoph Kleinschmidt.
Hallo, vielen Dank für die Einladung zu diesem Podcast.
Sehr gerne. Herr Kleinschmidt, Sie sind akademischer Oberrat und Privatdozent an der Eberhard-Karls-Uni in Tübingen. Sie unterrichten am Deutschen Seminar und fokussieren sich auf die Forschungsschwerpunkte Grenzen, Intermaterialität und Gegenwartsliteratur. Ihr Beitrag Popliterarische Krisennarrative analog digital erschien in dem von Ihnen und Stefanie Catani herausgegebenen Sammelband Popliteratur 3.0 Soziale Medien und Gegenwartsliteratur. Zunächst möchte ich Sie fragen, wie sind Sie eigentlich zu dem Thema des Sammelbandes gekommen und was hat Sie zu dem konkreten Aufsatz bewogen?
Ja, also es waren eigentlich so zwei Interessen, die da zusammengekommen sind. Zunächst mal, glaube ich, können wir alle momentan so beobachten, dass durch die Digitalisierung einfach sehr viele gesellschaftliche Veränderungen stattfinden, die natürlich auch die Literatur betreffen. Und das hat sich dann kombiniert mit einem grundsätzlichen Interesse an der Popliteratur. Und die Ausgangsfrage war, wie verhält sich eigentlich jetzt die Popliteratur zu diesem Phänomen der Digitalisierung? Und ich habe viel gelesen von der Popliteratur aus den 90er Jahren und für die ist ja ganz zentral, dass man sich auch auf die Gegenwart bezieht und diese Gegenwart war aber noch nicht so digitalisiert. Ne? Und wir hatten dann bei der Tagung auch noch ein Fragezeichen hinter Popliteratur 3.0 gesetzt, weil wir einfach erstmal sondieren wollten, ob man wirklich von so einer dritten Phase da eigentlich sprechen kann und haben das erstmal ganz breit irgendwie diskutiert, weil es ja auch noch andere Formen von Literatur und Digitalisierung gibt, die jetzt auch nicht speziell was mit Popliteratur zu tun haben. Und insofern war das eine offene Frage. Der Sammelband ist dann erschienen ohne das Fragezeichen hinter Popliteratur 3.0. Also wir sind dann schon zu der Überzeugung gekommen, dass man da substanziell von der dritten Phase dann auch sprechen kann.
Ach, das ist sehr interessant, dass Sie das gleich ansprechen mit diesem Fragezeichen und dass Sie sich dann letztendlich dafür entschieden haben, dass das eine dritte Phase ist. Das wollen wir nämlich später auch nochmal thematisieren, weil wir uns auch diese Frage gestellt haben. Und vielleicht könnten Sie vorher nochmal sagen, an wen richtet sich der Sammelband? Ist das sowohl für Studierende als auch Fachpublikum oder muss man da schon sehr vertraut sein mit der Popliteratur?
Ja, also ich meine, wenn man jetzt von einer Popliteratur 3.0 spricht, dann setzt das natürlich voraus, dass auch eine gewisse Kenntnis der vorherigen Phasen, wie alle wissenschaftlichen Sammelbände, ist natürlich die Adressatenschaft schon eher die wissenschaftliche Community. Das heißt, also Studierende würde ich da immer mit einschließen und natürlich aber auch die Kolleginnen und Kollegen, die sich mit Popliteratur beschäftigen. Das ist so das Zielpublikum, aber ich habe den Eindruck, dass natürlich Popliteratur auch auf eine interessierte Öffentlichkeit stößt. Wir haben uns jetzt aber nicht zwingend bemüht, jetzt selber irgendwie populär zu schreiben. Also die Artikel sind schon in so einem wissenschaftlichen Duktus natürlich verfasst. Insofern ja, die Adressatenschaft ist schon recht deutlich bezogen auf die Universitäten.
Okay, ja, vielleicht ist das ja dann genau das richtige Format, um das noch weiter zu öffnen für die breite Öffentlichkeit und alle Interessierten. Dieses,
genau.
Okay, und bevor wir uns jetzt direkt Ihrer Interpretationsthese widmen, würden wir gerne noch kurz über den Begriff der Popliteratur an sich sprechen. Sie erläutern diesen am Anfang Ihres Beitrags nicht, was vielleicht auch der Verortung des Beitrags in dem Sammelband geschuldet ist, aber hier würden wir für die Verständlichkeit und Transparenz trotzdem gern darauf eingehen. Könnten Sie uns den Begriff Popliteratur näher erläutern und auf die unterschiedlichen Phasen, also Pop 1 bis Pop 3, ganz grundsätzlich eingehen, erstmal unabhängig von Ihrem Beitrag?
Ja, also in dem Beitrag habe ich es tatsächlich nicht gemacht, aber in der Einleitung zu dem Sammelband, die ich zusammen mit Stefanie Catani geschrieben habe, da haben wir schon versucht, das eben auch historisch herzuleiten, also historisch, aber auch ganz kategorial einfach. Und ja, es ist natürlich ein schwieriges Unterfangen, so einen breiten Begriff wie Popliteratur so ganz kurz zu erläutern. Also einer der bekanntesten Literaturwissenschaftler, der sich viel mit Popliteratur beschäftigt hat, Moritz Basler, hat selber in irgendeinem Beitrag mal geschrieben. Er weiß selber nicht genau, was das ist, hat aber zumindest ein Handbuch zu Popliteratur veröffentlicht. Gut, also was man zumindest machen kann, ist ja ein paar Kriterien benennen, die darunter fallen. Und da muss man, glaube ich, als allererstes, und das war auch so der Ursprung des Begriffs, so das subversive Potenzial nennen, was mit Popliteratur verbunden ist. Also das einfach die Anfänge. Und wenn ich dann Ihren zweiten Frageteil auch aufgreifen will, also in diesen verschiedenen Phasen, das jetzt zu perspektivieren. Also die erste Phase in den 60er bis 80er Jahren, da war das wirklich so eine Art Provokation gegen kanonische Vorstellungen von Literatur und von so einer sehr konservativen Vorstellung davon, was eigentlich Literatur sein soll. Popliteratur hat damit gebrochen, hat sich dagegen gerichtet, hat die Literatur geöffnet für Felder, die sonst nicht als salonfähig in der Literatur galten. Das bezieht sich dann eben auch auf Phänomene wie, also wenn wir das vergleichen mit der Pop-Art zum Beispiel, also eine Marilyn Monroe, die auf einmal zum Gegenstand der Malerei wird, oder dann bei Andy Warhol irgendwie Suppendosen oder so, ne? Und das sind vergleichbar dann eben solche Verfahren und Versuche, die Literatur dahingehend zu öffnen und damit einen ganz wichtigen Punkt zu treffen, nämlich die Verbindung von High- und Low-Culture. Das ist so ein ganz wichtiger Faktor von Popliteratur und der oft dazu geführt hat, dass man sie als recht oberflächlich betrachtet hat, was ein wesentliches Charakteristikum der 90er Jahre Popliteratur ist, also der zweiten Phase. Das betrifft aber nur quasi die Themen, die verhandelt werden und auch eine gewisse Form der Provokation in der Darstellung der Figuren. Also wenn wir an Christian Kracht's Faselland denken, der Protagonist ist eigentlich permanent betrunken, übergibt sich. Also muss natürlich irgendwie provozieren. Was man aber dagegen halten muss, ist, dass die Verfahren der Popliteratur eigentlich natürlich überhaupt nicht oberflächlich sind, sondern ja sehr komplex. Ein wichtiger Begriff, der da immer wieder genannt wird, ist so Camp-Literatur, also Literatur in Anführungszeichen, ironisches Schreiben. Und das ist sowieso auch so ein bisschen Ironie der Geschichte, dass Popliteratur erstmal als ja kritisch subversiv wahrgenommen wurde. Und heute ist Popliteratur eigentlich, würde ich sagen, Qualitätsbegriff. Also wer diesen Stempel bekommt, der hat es quasi geschafft. Und das sowohl im literarischen Betrieb als auch im wissenschaftlichen Betrieb. Also es gibt mittlerweile Handbücher zu Popliteratur und irgendwie ist es schon ziemlich cool, dazu zu gehören, also im Rahmen des Studiums, der wissenschaftlichen Beschäftigung irgendwie in diesem Bereich zu sein, weil man einfach beides hat, ne? Also Populärkultur in den Diskursen, die verhandelt werden und zugleich sich mit Texten beschäftigen, die unglaublich komplex und vielfältig sind. Und vielleicht jetzt noch als letzten Punkt dazu. Also die dritte Phase, das wäre ja jetzt genau das, womit wir uns in dem Band beschäftigt haben, die zeichnet sich einfach auch durch so einen starken Bezug zur Digitalisierung aus. Popliteratur hat sich immer schon auf die jeweils aktuelle Gegenwart bezogen. Also das ist ein drittes wichtiges Kriterium, Gegenwartsbezug. Und das hat sich aber natürlich massiv verändert, die Medien, während das in den 90er Jahren eben noch das dominante Leitmedium dann das Fernsehen war, ist es dann eben seit den 2010er Jahren, spätestens seit diesen Jahren, dann das Internet, ne, und die sozialen Medien. Insofern kommt da was ganz Neues ins Spiel, was aber auch die Verfahren dann letztlich verändert. Und vielleicht noch eine Sache, also diese Begriffe Pop 1 und Pop 2, die gab es ja schon, die hat der Pop-Theoretiker Dietrich Dietrichsen eingebracht und hat daran gezeigt, dass Pop 1 eben so subversives Potenzial hatte und Pop 2 dann irgendwie, also da wird Pop quasi zum Massenphänomen. Und das hat er so am Fernsehen dann auch demonstriert und gezeigt, wie stark das dann irgendwie auch wahrgenommen wurde, auch in der Literatur. Aber solche Sendungen wie Arabella oder Vera am Mittag, was waren so Talkshows in den 90er Jahren, die kennt ja kein Mensch mehr heute. Und das war für uns dann so ein Ansatzpunkt, ja, nee, das kann es nicht mehr sein. Der Medienwandel ist so dominant, dass man da von einer dritten Phase irgendwie zwingend eigentlich sprechen muss.
Okay, vielen Dank für diese sehr breite Darstellung. Sie haben das schon gesagt, also es gibt gar keine richtige Definition vielleicht. Man kann es so an einzelnen Merkmalen festmachen. Das ist ja häufig auch so bei Phänomenen, die sich immer weiter entwickeln, dass man erst mit gewisser Distanz irgendwie festlegen kann, was das eigentlich ausgemacht hat. Aber ist denn quasi diese Auffassung Konsens oder gibt es auch Hardliner vielleicht, die sagen, nein, es gibt nur eine bestimmte Definition oder man kann gar nicht diese Unterscheidung von Pop 1, Pop 2, Pop 3 und so weiter treffen? Gibt es da irgendwie Alternativen?
Ja, also ich glaube, es ist schon Konsens, diese Unterscheidung Pop 1, Pop 2. Ob jetzt unser Versuch von Pop 3 zu sprechen greift, das wird man sehen. Das stellen wir jetzt quasi zur Diskussion mit diesem Band. Was es aber schon gibt, also es gab schon so ein paar Vorüberlegungen, was so Pop 3 angeht. Die haben sich aber so ein bisschen auf andere Dinge bezogen. Und zwar vor allen Dingen auf sowas wie so ein Historischwerden von Popliteratur. Also man kann das vielleicht an einem Beispiel ganz gut machen. Also alle sind sich natürlich einig, dass Christian Krachts Faserland 1995 eben diese zweite Popwelle quasi losgetreten hat. Und jetzt hat er 2021 dann Eurotrash geschrieben. Und das bezieht sich ja auf Faserland, ne? Also das schließt da quasi explizit an und spielt auch mit verschiedenen Fiktionalitätsebenen. Und da haben wir genau so eine Art von historisch werden einer bestimmten Phase von Popliteratur. Also der Protagonist streift am Anfang seine Jacke ab und zieht dann einen Wollpullover an. Und in diesem Bild kann man, glaube ich, nicht besser klar machen, dass die berühmte Barberjacke ausgedient hat, der Pop-2-Phase, und dass es dann eben jetzt irgendwie zu einer Reflexion auf diese Phase kommt. Und jetzt ist eben, also man kann das, wie wir jetzt mit diesem Gegenwartsbezug auf Digitalisierung machen, oder man kann das, wie einige andere, eben in diesem Reflexivwerden von Popliteratur machen. Aber allen ist, glaube ich, klar, also das haben Sie ja gerade auch ganz, ganz treffend gesagt, dass das ein Entwicklungsprozess ist, ne? Auf jeden Fall ist Popliteratur noch nicht abgeschlossen, ist noch nicht tot und lebt also immer wieder auf. Und genau, also wie in jedem wissenschaftlichen Diskurs gibt es Dissens über Nuancen, aber ich glaube, allen ist klar, dass man mit dem Begriff eigentlich auch ganz gut arbeiten kann, aber wenn man mit ihm arbeitet, dann verändert er sich natürlich auch.
Okay, Sie haben ja jetzt gerade schon von diesem Entwicklungsprozess gesprochen, den man da sehen kann und worüber dann zumindest Konsens herrscht. Ist das denn eine evolutionäre Entwicklung so im Sinne von Pop 2 baut auf Pop 1 auf und führt es im Grunde fort, wird reflexiver, verwendet andere Medien und so weiter? Oder ist es eher revolutionär? Also gibt es auch Brüche oder werden bestimmte Grundsätze dann umgestoßen?
Ja, also ich würde immer sagen, es gibt Kontinuitäten und es gibt Diskontinuitäten. Also Kontinuitäten wäre, dass für mich Popliteratur in allen Phasen immer auch so eine Ausrichtung gegen Kulturkonservatismus hat, ne? Also das scheint mir gleich zu sein. Auch sowas wie Affirmation von zeitgenössischer Kultur, von Gegenwartskultur, also sich darauf irgendwie zu beziehen und dann aber auch immer so ein kritisches Potenzial zu haben in der Gegenwartsdiagnose. Also dass man eigentlich aus allen popliterarischen Romanen auch etwas Politisches ablesen kann. Und das ist für mich eines der großen Missverständnisse, dass man immer meint, Popliteratur sei irgendwie apolitisch. Aber das sehe ich nicht so und würde sagen, das sind immer Gegenwartsbeobachtungen, die jetzt nicht selber explizit immer Kritik üben, aber aus denen man ganz viel Kritik ableiten kann. Also das trifft auf Faserland genauso zu wie auf aktuelle Literatur von Leif Rand zum Beispiel. Manchmal wird es explizit, also Sibylle Bergs Grime zum Beispiel ist ja auch so eine Dystopie über eben so ein digitales Medienzeitalter mit totaler Überwachung und so. Das hat man dann schon, aber Ich finde, also das ist irgendwie da mit drin. Diskontinuierlich finde ich, dass Pop 2 vor allen Dingen so Krisennarrative zeigt. Also das ist häufig so ein Ich in der Krise, da kommen wir ja vielleicht noch zu sprechen drauf, weil das ja auch so ein Kernmerkmal meines Beitrags ist. Und bei Pop 3 für mich eben die sozialen Medien und Pop 1 arbeitet sich eben sehr stark eben auch an der literarischen Tradition ab. Also Rolf-Dieter Brinkmann ist da insbesondere zu nennen, der Karl gegen kanonische Autoren, Konrad Ferdinand Meyer und so weiter, wird verunglimpft in einem Comic zum Beispiel. Also das sind so Merkmale dieser drei Phasen. Wenn Sie jetzt fragen, Evolution oder Revolution, ja, also es ist die, vielleicht ist es die Evolution der Revolution, kann man so sagen, weil sie alle Phasen sind irgendwie revolutionär, ne?
Ja. Wird dann am Ende vielleicht doch unterlaufen mit dem Gütesiegel Popliteratur.
Ja, genau. Also eine Literatur, die eben mit so einer ganz starken Kritik an so Normen irgendwie aufgetreten ist, wird auf einmal selber zur Norm, ne? Das ist aber eine Paradoxie, die muss sie irgendwie aushalten. Und also es gibt aber natürlich auch Literatur, die dann trotzdem nochmal was anders macht. Also die es schafft, und das ist, glaube ich, die große Herausforderung für Autorinnen und Autoren, im Rahmen eben dieser Popliteratur nochmal neue Verfahren irgendwie zu entwickeln. Und das ist etwas, was uns auch besonders interessiert hat. Wie verändern sich jetzt literarische Texte vor dem Hintergrund der Digitalisierung? Denn es reicht nicht aus, wenn Popliteratur einfach nur sich diskursiv auf digitale Medien bezieht, weil es ist ja kein Gleichungsverhältnis. Also nicht jede Literatur, die irgendwie Digitalisierung thematisiert, ist auch Popliteratur, ne? Also da gehört schon ein bisschen mehr dazu. Und deshalb sind es für mich dann eben auch Verfahren, wie wird das irgendwie aufgegriffen und genau und verarbeitet.
Könnten Sie da vielleicht nochmal spezifischer sagen, welche Verfahren das genau sind? Denn genau diese Frage haben wir uns auch gestellt. Reicht denn schon die Thematisierung digitaler Medien aus? Denn das ist ja im Grunde bei jedem Gegenwartsroman der Fall.
Genau, also mittlerweile geht's gar nicht mehr ohne. Also wenn ein Roman kann eigentlich kein Gegenwartsroman mehr sein, wenn er nicht irgendwie Digitalisierung thematisiert. Aber es gibt ja ganz, also dann populäre im Sinne von wirklich massentaugliche Literatur, die aber nicht Popliteratur ist, also das müsste man ganz klar irgendwie auseinanderhalten, die ja so als E-Mail-Roman oder sowas, und das kann aber ganz kitschig sein, ne? Und da muss schon ein bisschen mehr kommen, und es gibt eben zum Beispiel bei Ai Franz, Allegro Pastel, dass dort dann eben das ist jetzt erstmal auf einer ganz basalen Ebene, irgendwie Emojis mit im Text drin sind, oder dass da versucht wird, mit Hilfe von verschiedenen Formen der digitalen Kommunikation, also E-Mails, Betreffzeilen und so weiter, das auch in den Text irgendwie mit zu integrieren. Das ist allerdings auch eine Entwicklung, die jetzt gerade so im Gange ist. Also das wirkt jetzt noch wenig innovativ, ne? Einfach nur ein Emoji im Text. Das hat man vielleicht in der Frühphase der Digitalisierung dann noch als revolutionär angesehen, aber das reicht heute natürlich nicht aus. Und dann gibt's so Texte wie Unsere anarchistischen Herzen von Lisa Krusche, die hat das schon viel integraler irgendwie, die digitale Kommunikation in ihren Text mit drin, indem sie einfach auch gar keine Satzzeichen mehr verwendet und das von Leserinnen und Lesern auch einfach sofort irgendwie aufgenommen werden muss und verstanden wird, dass es sich jetzt hier nicht um eine mündliche Kommunikation handelt, sondern dass es eben schriftliche Kommunikation über WhatsApp zum Beispiel ist, ne? Und also das sind so Möglichkeiten, die es da gibt. Und umgekehrt kann man natürlich auch fragen, gibt es in den sozialen Medien eigentlich sowas wie Pop-Phänomene? Und da gab es in der Frühphase ja diese Twitteratur und Florian Meinberg, die Tiny Tales, wo man dann damals noch mit 140 Zeichen Kurzgeschichten lesen konnte, die auch auf so Science-Fiction irgendwie sich bezogen haben. Aber ja, das mag eine gewisse Form von Pop-Phänomen sein, aber ist jetzt auch nicht von Dauer und quasi jetzt, also würde ich jetzt auch nicht dieses Gütesiegel von Popliteratur irgendwie dann aufgeben.
Okay, vielen Dank schon mal für diese sehr verständlichen Ausführungen, wie ich fand, zum generellen Thema Popliteratur. Wir würden jetzt diesen Teil des Interviews gern abschließen, und ich übergebe jetzt an Emilia, die sich noch eingehender mit ihrem Beitrag beschäftigt hat.
Genau. Nachdem wir uns so ein bisschen dem Phänomen Popliteratur angenähert haben, wollen wir uns natürlich ihren Interpretationstext ein bisschen genauer anschauen. Und genau Gegenstand ihrer Interpretation sind ja zwei Romane, nämlich Soloalbum von Benjamin von Stuckrad-Barre aus dem Jahr 1998 und Realitätsgewitter von Julia Zange, der 2016 erschienen ist. Und die beiden Texte, die sind ja jeweils ganz unterschiedlichen Phasen von Popliteratur zuzuordnen. Und zwar Soloalbum zu Pop 2 und Realitätsgewitter eben zu Pop 3. Und uns interessiert nun natürlich, was genau Sie in Ihrer Interpretation mit diesen beiden Romanen anfangen. Und dafür möchte ich Sie jetzt erstmal ganz allgemein fragen, was ist denn die Hauptthese Ihrer Interpretation?
Ja, also die Hauptthese ist eigentlich, dass dieses Phänomen der Subjektkrise, was sehr dominant ist eben für diese zweite Phase der Popliteratur in den 90er Jahren, dass ich da den Eindruck hatte, dass das mit einer Medienkrise irgendwie verschränkt ist. Und der Frage, der ich dann eben nachgehen wollte in meinem Beitrag, ist, wie diese Verschränkung eigentlich genau aussieht. Also ist das Medium quasi Bedingung der Krise, ist es Auslöser oder ist es quasi nur Spiegel der Krise. Und dann hat sich das für mich eigentlich so ergeben, dass beides zutrifft. Eben einmal bei Benjamin von Stuckrad-Barres Soloalbum ist es mit ein Auslöser der Krise und bei Realitätsgewitter ist es aber also nicht der primäre Auslöser, sondern es ist einfach Teil des Auslebens von Krise oder es ist Teil der Krise. Also das müsste man jetzt natürlich so ein bisschen noch kontextualisieren. Also Realitätsgewitter ist eben der Roman, der ganz selbstverständlich eben digitale Medien schon mit einschließt. Also und verschiedene Apps wie Tinder dann auch, WhatsApp und so weiter. Und die Protagonistin erlebt da eben eine persönliche Krise und hat ja versucht immer wieder auch mit Hilfe der digitalen Medien dann auch Beziehungen aufzubauen. Und bei Soloalbum ist es so, dass es eben in der vordigitalen Zeit noch stattfindet. Der Protagonist erlebt eine Trennung von seiner Partnerin und der ganze Roman ist quasi eine einzige Krisenerzählung darüber. Und ja, also das vielleicht mal so ganz grob dazu. Sie haben ja sicherlich noch spezifischere Fragen.
Ja, genau. Wir wollen noch gerne einzeln auf die Romane eingehen.
Ja.
Aber bevor wir das machen, erstmal noch weiter zu der Hauptthese und vielleicht auch so ein bisschen noch auf einer höheren Metaebene. An späterer Stelle in Ihrer Interpretation gehen Sie ja auch, um Ihre These zu stützen, auf die soziologische Theorie von Eva Illouz ein. Und diese Theorie kam uns beim Lesen dann doch sehr zentral vor. Und vielleicht könnten Sie noch einmal kurz erklären, welche Funktion denn diese soziologische Theorie in Ihrer Interpretation übernimmt.
Ja, also ich habe die Theorie von Eva Illouz dann bezogen auf Julia Zanges Roman mit herangenommen und bei Stuckrad-Barres Soloalbum mich aber auf einen anderen Soziologen bezogen, nämlich auf Niklas Luhmann, der ja von der Liebe als Passion spricht. Und diese Subjektkrise, die ich da beobachtet habe, hat für mich viel mit eben auch einer Krise in Liebesbeziehungen zu tun oder allgemein in Beziehungen zu anderen Personen. Und mir scheint Stuckrad-Barres Soloalbum noch dieser Liebe als Passion verpflichtet. Also dieser Tradition, die Luhmann da diagnostiziert, bei der man also so von der Ausschließlichkeit eines anderen Partners, einer anderen Partnerin ausgeht. Also es gibt nur die eine oder den einen und wenn der oder die dann eben Schluss macht, dann gerät man eben in diese Krise. Und das lässt sich eben bei Soloalbum sehr gut nachzeichnen und aufzeigen, dass dieser Protagonist also hoffnungslos ja diesem Liebescode der romantischen Liebe verpflichtet ist. Und bei Julia Zange ist es aber ein bisschen anders. Also die sucht zwar nach partnerschaftlichen Beziehungen, aber das müssen jetzt nicht unbedingt Liebesbeziehungen sein, sondern überhaupt irgendwie nach emotionaler Geborgenheit, bekommt dann aber immer nur so kurzzeitige Aufmerksamkeit, also hat verschiedene Sexdates und das scheint dann eben auch so zu sein, dass die Theorie von Eva Illouz sich dort quasi auch literarisch niederschlägt. Denn Illouz sagt ja, in ihren Studien zum Beispiel, warum Liebe endet, dass wir in einer ja, medial und kapitalistischen Gesellschaft leben, wo quasi Liebesbeziehungen wie ja, wie so ein Weitersliden bei Tinder funktioniert, ne? Also man wählt einen Partner und wählt ihn dann wieder ab, weil das Überangebot einfach gegeben ist und dass diese Austauschbarkeit von Beziehungen einfach dazu führt, dass einfach so emotional tiefgehende Beziehungen nicht mehr eingegangen werden. Und jetzt ist Ihre Diagnose, dass darunter insbesondere auch Frauen leiden würden. Und das scheint der Roman zu bestätigen, weil die Protagonistin, aus deren Sicht wir ja diesen Roman verfolgen, die eben immer wieder versucht, eben in Beziehung zu treten und mit Männern und da aber einfach nur immer kurzzeitige sexuelle Aufmerksamkeit bekommt und nicht die Geborgenheit, die sie sich so wünscht. Ich persönlich muss sagen, dass ich die Theorie von Illus nicht so hundertprozentig treffend finde, weil ich glaube, dass man nicht, also wenn wir jetzt ganz gesamtgesellschaftlich sprechen, jetzt in dieser Wählbarkeit und Austauschbarkeit, dass man es jetzt nicht unbedingt so negativ sehen muss und dass vor allen Dingen man jetzt auch nicht so gendermäßig dann Frauen als Verliererin dieses ganzen Systems sehen muss, sondern da gibt es dann auch andere Beispiele von Leif Rand zum Beispiel, der mit seinen Romanen aufzeigt, dass mit der Austauschbarkeit von Beziehungen nicht unbedingt ja, negative Gefühle einhergehen müssen. Also diesen Pessimismus von Illus teile ich so nicht, aber den kann man auf diesen Roman beziehen. Deshalb habe ich es da erwähnt. Und es schien mir gerade in dieser Gegenüberstellung einer älteren soziologischen Theorie von Luhmann und der neueren Gegenwartsdiagnose von Illus auch ganz gut passend, die beiden Bücher miteinander zu vergleichen.
Ja, Vergleich ist auch nochmal ein ganz gutes Stichwort. Wir wollten Sie nämlich auch gerne nochmal auf so einer methodischen Ebene fragen. Sie, genau, Sie haben zwei Primärtexte ausgewählt und genau stellen auch noch jetzt, wie Sie so schön erläutert haben, jeweils zwei soziologische Theorien da jeweils mit gegenüber. Wie unterscheidet sich das dann vielleicht von einer Interpretation, wo man sich nur einen Primärtext anschaut? Also warum haben Sie sich denn, um Ihre These zu untermauern, warum haben Sie sich da für diesen Vergleich mit zwei Romanen entschieden?
Ja, also es hat zum einen mit dieser übergeordneten Frage zu tun, gibt es eine neue Phase der Popliteratur? Da braucht man dann quasi auch so Vergleichstexte. Auf der anderen Seite, es ist zum Beispiel auch immer was, was ich in Studierenden empfehle, bei Hausarbeiten oder auch insbesondere bei Abschlussarbeiten, dass man eben zwei oder drei Texte miteinander vergleicht, weil durch den Vergleich man die Einzeltexte eben sehr viel profilschärfer bekommt, ne? Also man kann Gemeinsamkeiten und Unterschiede herausarbeiten und ich empfinde das immer als sehr produktiv, da mit so einem Vergleich zu arbeiten. Aber es hat jetzt konkret bei diesem Aufsatz wirklich eher diesen übergeordneten Grund, um einfach anhand dieser beiden Beispiele auch mal eng am Text zu zeigen, wie sich eben Popliteratur verändert hat. Genau.
Okay, genau, super. Dann würden wir jetzt weitergehen zum nächsten Teil unseres Podcasts und wollen jetzt nochmal konkreter über die beiden einzelnen Romane sprechen, von denen Ihre These handelt. Genau, die These, die Sie jetzt schon so schön formuliert haben, wird natürlich dann noch viel spezifischer, was Sie ja auch gerade schon ausgeführt haben durch den Vergleich. Wir wollen zuerst über den Primärtext Soloalbum sprechen und dann im nächsten Teil nochmal auf Realitätsgewitter von Julia Zange eingehen. Bevor wir allerdings mit der Interpretation von Soloalbum loslegen, noch ein kurzer Einblick zum Romaninhalt. Sie haben zwar eben auch schon was zusammengefasst, aber es kann ja nie schaden. Genau, im Text erzählt der Protagonist, ein junger Mann, davon, wie er versucht, seine Trennung zu verarbeiten. Und im Titel klingt auch schon an, Musik spielt dabei eine sehr wichtige Rolle für ihn. Genau, Soloalbum der Titel und noch dazu tragen die einzelnen Kapitel auch jeweils Überschriften, die Oasis-Songs sind. Und außerdem ist der Roman auch noch in zwei Teile geteilt, wie so eine Schallplatte, an eine A- und eine B-Seite. Das kommt auch noch dazu. Also Musik ist inhaltlich total relevant und auch formal ist das sehr prägend. Genau, wir wollen uns jetzt auch noch mal dem Sound des Textes annähern und hören dafür jetzt kurz einen Textausschnitt aus dem Roman. Und zwar geht es in der Textstelle darum, also die ihr gleich hören könnt, dass der Erzähler beschreibt, dass seine langjährige Freundin mit ihm Schluss gemacht hat, wobei ihn insbesondere die Art, wie sie dies getan hat, umtreibt. Das hören wir jetzt.
Per Fax ist natürlich gemein. Dafür hatte ich das Ding nun wirklich nicht angeschafft. Bei aller Geringschätzung meine ich auch, Man hat schon das Anrecht auf eine staatstragende Beendigungszeremonie mit Heulen und Umarmen und allem. Oder wenigstens ein Brief, aber doch kein Fax. Warum nicht gleich per Sportflugzeugspruchband oder Maren Gilzer dreht beim Glücksrad einfach mal aus die Maus um? Das wäre doch toll. So aber nur ein Fax und auf zwei Seiten wurden einfach mal so in völlig nebensächlicher mir doch egal Schrift 4 Jahre letztgültig verhandelt und verurteilt. Weg damit. Da fehlt der theoretische Unterbau. Wird auch sie sich zum Schluss gedacht haben. Das Fundament, die Legitimation. Und als könnte das nun irgendwas nützen, hat sie einfach mal völlig zusammenhangslos ein Zitat von den Smashing Pumpkins dazu geschrieben. Ein Satz, der uns erfreut hat, von einer Platte, die uns viel bedeutet hat. Damals. Aber jetzt einfach so isoliert, die Bedeutung zahlt der Empfänger. The killer in me is the killer in you.
Um auch direkt bei dieser schönen Textstelle zu bleiben, könnten Sie vielleicht erklären oder könnten Sie versuchen, an diesem Beispiel zu erklären, inwiefern man jetzt den Zusammenhang von der Subjektkrise, der scheiternden Liebesbeziehung und der Medienkrise daran ablesen kann?
Also die Stelle war für mich tatsächlich auch ganz entscheidend, also für den Beitrag, aber auch für den Band insgesamt. Also tatsächlich bin ich über diese Stelle gestolpert und dachte mir, eigentlich Popliteratur ist doch immer medienaffin, so habe ich es halt immer gelesen und wahrgenommen. Und jetzt kommt hier einer, der sagt, nee, also so sollte man jetzt aber auch nicht Schluss machen. Und alle kennen natürlich die berüchtigte Schlussmach-SMS, also das ist ja so ein No-Go. Und Stuckrad-Barre macht hier eben eigentlich etwas, er zitiert etwas, was Teil eben dieses romantischen Liebesdiskurses ist. Man möchte nicht nur eine Beziehung in echt führen, man soll sie auch in echt irgendwie beenden. Und wir haben hier also genau dann dieses Phänomen, wo das beides zusammenfällt. Und ich hatte ja eingangs gesagt, dass bei Stuckrad-Barres Soloalbum die Medienkrise quasi auch Auslöser der Ich-Krise ist. Und das ist tatsächlich der Weg, den die Freundin des Protagonisten Katharina wählt, nämlich, dass sie so unpersönlich Schluss macht. Und das Faxgerät in den 90er Jahren ist ja auch eins, das jetzt nicht wie heute die sozialen Medien irgendwie mit Persönlichkeit verhaftet ist, sondern was so eine Art geschäftlichen Charakter hat. Ne? Und insofern ist es wie so eine Geschäftsbeziehung, die jetzt beendet wird. Und wie nachhaltig das diesen Protagonisten auch stört, kann man auch daran sehen, dass selbst nach einem Jahr der Trennung, also am Ende des Romans, er auch nochmal darauf zurückkommt und sagt, also das hätte er nicht verdient. Er möchte schon von Angesicht zu Angesicht irgendwie Schluss gemacht bekommen und er möchte das ins Gesicht gesagt bekommen. Ne? Und das ist für ihn ein Grundproblem und deshalb würde ich sagen, ja, diese Art des Schlussmachens, auch unabhängig jetzt von der Beziehungsführung selbst, die bedingt einfach seine Krise. Darüber kommt er nicht hinweg, weil damit etwas zum Ausdruck kommt, dass einfach die Beziehung für seine Freundin keine große Relevanz hat, wenn sie eben über das Fax dann letztlich Schluss macht.
Ja, vielen Dank. Wir haben uns noch gefragt, ob diese beiden Diskurse oder Krisen, also Subjektkrise und irgendwie dieser Mediendiskurs, ob die ähnlich präsent sind im Roman oder ob nicht. Also wir hatten so ein bisschen den Leseeindruck, dass so die Subjektkrise und auch, wie Sie gerade so gesagt haben, dass der nicht darüber hinwegkommt, dass diese Trennung per Fax passiert ist. Also wir hatten so ein bisschen den Eindruck, dass das Scheitern der Liebesbeziehung doch deutlich präsenter ist im Roman, während die Medienkrise so ein bisschen zweitrangig ist. Würden Sie den Eindruck teilen oder wie sehen Sie das?
Ja, also es ist auf jeden Fall natürlich ein Auslöser, ne, der Krise und die Art und Weise, wie das gemacht wird, mit Hilfe eben dieser Medien, das ist sozusagen der zentrale Punkt. Aber im Folgenden gibt es natürlich dann ganz viel an Krise, was jetzt auch nichts mehr mit diesem Fax zu tun hat. Also die ganzen Hasstiraden, die dieser Ich-Erzähler und Protagonist dann loslässt und womit er sich beschäftigt, die richten sich nicht nur dann auf das Fax, aber sie richten sich auch auf andere Medien. Ne? Also wenn er dann stundenlang Fernsehen guckt, dann wird das ganze Fernsehprogramm irgendwie kritisch gesehen, aber auch natürlich in Kommunikationssituationen, auf Partys mit anderen. Da greift diese ganze Krise dieses Subjekts und der Versuch, einfach davon loszukommen. Es ist nur so, ich habe ja eben schon gesagt, also der ganze Roman ist ein Versuch, dieses Schlussmachen zu verarbeiten. Und ich würde sagen, das gelingt ihm aber nicht. Und gerade, das sieht man dann gerade, weil es ist ja wie so eine Art erzählerischer Rahmen, dass er am Ende dann nochmal zurückkommt auf diese, ich nenne es jetzt mal Urszene, Medien-Urszene für ihn. Also natürlich spielt die nicht permanent eine Rolle, aber ich würde sagen, sie ist ganz tief Kern seines Problems dann.
Ja, genau, das ist auch ein ganz gutes Stichwort. Wir wollten nämlich auch nochmal darüber sprechen. Sie haben es jetzt gerade schon gesagt, am Ende ist er eigentlich genauso verzweifelt wie am Anfang. Gibt es denn einfach absolut gar keine Entwicklung dieses Protagonisten über den ganzen Roman oder würden Sie dem schon so ein bisschen fortbewegen, aber fortkommen zugestehen?
Ja, also es gibt auch Forschungsaufsätze, die von einer Entwicklung sprechen, auch da so eine Art Adoleszenz irgendwie erkennen, Erwachsenwerden des Protagonisten. Also ich selbst bin da eher etwas skeptisch und würde einfach sagen, dass der, also wir können jetzt nicht sagen, am Ende des Romans ist er glücklich, ist über die Beziehung hinweg. Also so funktioniert der Roman auch nicht. Also das ist ja auch ein als Poproman kein Roman, der so eine Art irgendwie Entwicklungsroman darstellt. Also was macht ihn als Poproman aus? Das ist eher so eine Art Nebeneinander. Also die Kapitel funktionieren jetzt nicht als so eine aufbauende Klimax irgendwie und am Ende ist er geheilt davon. Das wäre ja auch vielleicht zu sehr so ein klassisches Sujet bedient, ne? Eines Liebesromans oder eine Überwindung eines Trennungsschmerzes. Der Protagonist wird sich nicht wandeln, ne? Wird sich nicht groß ändern. Also das ist auch, also die Krisen, die in der Popliteratur in den 90er Jahren beschrieben werden, die haben keine Katharsis am Ende, da sind die Protagonisten nicht geheilt, sondern das bleibt offen, ne? Und geht am Ende dann auf ein Oasis-Konzert. Das ist für ihn natürlich eine tolle Sache und das ist so ein Live-Moment, ne? Und diesen Live-Moment, den wünscht er sich aber immer noch, auch am Ende mit Katharina. Also da nochmal irgendwie von Angesicht zu Angesicht mit ihr zu sprechen. Also insofern, ich sehe keine radikale Entwicklung. Natürlich gibt es Veränderungen. Also so könnte man sich vielleicht darauf verständigen. Sie haben ja gerade schon gesagt, es gibt eine A- und eine B-Seite. Und allein durch diese Struktur des Buches ist ja irgendwie schon so ein Wechsel irgendwie angezeigt. Dann zieht der Protagonist um. Es hat ja auch was von Aufbruchcharakter. Aber dass man jetzt am Ende sagen könnte, er ist drüber hinweg, da würde ich sagen, nein.
Okay, vielen Dank. Dann würden wir gerne auch noch mal ein bisschen über das Thema Musik sprechen. Musik ist ja auch ein Medium und wir haben uns auch so ein bisschen gefragt, wie sich die Medienkrise im Hinblick auf die Musik verhält für den Protagonisten. Vielleicht könnten Sie da noch mal kurz was zu sagen.
Also die Musik ist genauso ambivalent, wie andere Medien dann im Text auch beschrieben werden. Also es gibt natürlich die Musik, die er hasst und es gibt die Musik, die er liebt. Das ist eben vor allen Dingen Oasis. Sie haben ja auch schon eben erwähnt, dass jedes Kapitel eben mit einem Oasis-Titel dann auch überschrieben ist. Der Protagonist selbst arbeitet ja auch innerhalb des Romans bei einer Musikzeitschrift und ist insofern dann auch genau eben in diesem Musikbetrieb mit drin. Das heißt, es ist eigentlich, und das ist hochinteressant bei dem Roman, so, dass alle angesprochenen Medien, also sei es Fernsehen, sei es Zeitungen, sei es eben Musik, da gibt es sowohl schlechte als auch gute Beispiele für den Protagonisten. Und es gibt aber eine große Ausnahme und das ist eben das Internet und die Digitalisierung. Und das ist eben auch ganz spannend, weil der Protagonist nämlich sagt, er hasst das Internet, ne? Und er ist froh, dass er keine E-Mails schreiben kann zum Beispiel, weil er möchte lieber langsam schreiben. Er möchte nochmal drüber nachdenken. Er will nicht die schnelle Kommunikation und deshalb ist er für mich auch ein Mediennostalgiker, wenn man so will. Also das, was sich da schon ankündigt, die Digitalisierung, ist für ihn irgendwie nicht das richtige Medium. Also radikale Medienkritik, also auch nicht nur an den Inhalten, sondern an dem Medium selbst, erfährt genau das, was dann eben in der Pop-3-Phase quasi selbstverständlich mit Teil des Ganzen ist.
Ja, genau. Das leitet schon fast über zu unserem dritten Teil, aber noch eine letzte Frage zum Soloalbum. Wir haben den Begriff von der Mediennostalgie, fanden wir auch ganz schön. Sie erwähnen in Ihrem Interpretationstext ja auch den Medienkonservatismus noch. Vielleicht könnten Sie noch mal kurz auf diesen Begriff eingehen und vielleicht auch, wie sich das zu der Nostalgie unterscheidet und wo genau sich da jetzt eigentlich der Protagonist verortet.
Ja, also mediennostalgisch ist vor allen Dingen bezogen auf die Briefkultur. Also er wünscht sich von seiner Freundin, seiner Ex-Freundin einen Brief. Also hätte sie jetzt per Brief zum Beispiel Schluss gemacht, dann wäre das für ihn ertragbarer gewesen. Und warum? Naja, der Brief, den hat diejenige, die ihn schreibt, auch vorher in der Hand. Und die Zeichen, die da geschrieben werden, die kommen aus dem Stift, den sie gehalten hat. Und das kommt dann quasi echt an. Und das vermisst er halt bei digitalen Medien oder auch bei dem Medium des Faxes, dass dann quasi so eine Art technische Übertragung des Ganzen ist. Ne? Deshalb spreche ich da von einem Mediennostalgiker. Und ist ja auch ganz interessant, dass der Roman, also das stammt jetzt nicht von mir, von jemand anders, auch so in die Tradition von Goethes Die Leiden des jungen Werther gesetzt wurde. Also so ein leidendes männliches Ich, das ja so reflektiert. Also das ist einfach so eine Traditionslinie, ne? Diese Briefkultur, das Schreiben, das leidende männliche Ich. Und da ist er irgendwie so zu verorten. Und zum Internet hat er irgendwie nichts Gutes zu sagen. Also und mit einer Ausnahme nur die Oasis, Fanseite, die gefällt ihm natürlich wieder.
Okay, genau. Dann würde ich sagen, begeben wir uns jetzt in unseren dritten Teil, nämlich wollen wir uns den Roman Realitätsgewitter von Julia Zange jetzt nochmal genauer angucken. Da spielen natürlich die digitalen Medien auch eine ganz wichtige Rolle, auch allein schon, weil dieser Roman 12 Jahre später erschienen ist als Soloalbum. Und auch hier wollen wir, bevor wir jetzt so richtig eintauchen, auch erstmal den Text besser kennenlernen und einen kleinen Textauszug aus dem Roman hören.
Gegen Mittag wache ich aus meinem Zweitschlaf auf. Das iPhone zeigt stur und unhinterfragbar den 1. Januar an. Ich mache ein Neujahrsfoto von mir. Vielleicht weiß Siri ein Rat. Siri, ich habe Liebeskummer. Dagegen hilft nur Schokolade. Aber mir ist übel. Das tut mir sehr leid, Mala. Woher weiß das Telefon meinen Namen? Ich wanke in die Küche. Dort steht Jenna, ganz in wallende Stoffe, in Weiß- und Nuttönen gekleidet und schneidet sehr akkurat Gemüse klein. In verschiedenen Gefäßen sind Samen und Körner, die sie mit Wasser aufgegossen hat. Mir geht's so schlecht. Ich glaube, ich sterbe. Jenna schneidet ohne sichtbare Reaktion Paprika in Mikropartikel. Ja, wahrscheinlich das Wetter. Ich glaube, ich habe Migräne. Oh, that sucks. Ein Freund von mir hatte das mal. Ich renne ins Bad und kotze. Ziemlich lange und laut.
Genau, also wir sind jetzt bei Realitätsgewitter angelangt und Sie hatten das zwar schon jetzt am Anfang gesagt, aber nochmal ganz allgemein. In dem Roman von Julia Zange geht es um eine junge Frau in Berlin auf der Suche nach Beziehung oder Personenbindung und sich selbst. Und könnten Sie vielleicht zum Anfang auch erstmal sagen, haben Sie bezüglich dieses Textes auch eine konkrete These aufgestellt?
Ja, also ich habe jetzt bezogen auf diesen Roman einfach zunächst mal ganz grundsätzlich mir die Frage gestellt, wie geht der Roman jetzt mit diesem Verhältnis von Ich-Krise und Medien um, ne, im Vergleich zu Soloalbum von Stuckrad Barre. Also es war eher eine offene Frage vor dem Hintergrund eben der Lektüre von Soloalbum. Und die Antwort ist dann mündet dann quasi in die These, dass bei ihr die Medien nicht der Grund für ihre Krise sind. Und dass man deshalb den Roman auch nicht medienkonservativ konservativ lesen kann. Also jetzt so eine einsame Großstadtexistenz, die auch einsam ist in den sozialen Medien. Also so diese Klassiker, man hat irgendwie 500 Freunde auf Facebook, aber ist eben sozial isoliert. Also dass es so einfach nicht funktioniert, ne? Sondern dass sie für mich die Protagonistin ein Digital Native ist, für die einfach das selbstverständlich dazugehört, dass man sein gesellschaftliches Leben sowohl in echt als auch digital auslebt. Ne? Dass man über soziale Medien einfach in Kontakt tritt, neue Leute kennenlernt, Verabredungen trifft, auch neue Bekanntschaften und dass das erstmal grundsätzlich kein Problem ist. Denn sonst hätten wir ja jetzt auf einmal in der Popliteratur so einen Konservatismus drin, den die Popliteratur eigentlich ja gar nicht will und hat. Ne? Und ja, das war so, ist quasi so das Ergebnis. Und beweisen konnte ich das literaturwissenschaftlich dadurch, dass ich den Roman als so einen psychologischen identifizieren konnte, indem ich nämlich dargestellt habe, wie ihr eigentliches Problem ihrer Krise nicht irgendwie in den digitalen Medien zu finden ist, sondern in ihrer Kindheit und damit quasi in einer analogen Welt. Und sie reist nämlich kurz vor Ende des Romans zu einer Familienfeier und da trifft sie auf ihre Mutter und es kommt da zu einer sehr drastischen Situation. Also Marla, die Protagonistin, schlägt ihre Mutter, gibt ihr eine Ohrfeige. Die Mutter nennt sie eine Prostituierte und da kann man erkennen, oh, da ist einfach eine katastrophische Familiensituation und Marla hat sich offensichtlich als Kind auch nie gesehen gefühlt und deshalb ist das für mich ein psychologischer Roman, der den Ursprung seiner Krise in der Kindheit hat und die Medien spielen da keine Rolle, sondern sie sind sogar an vielen Stellen auch eine Möglichkeit, eben aus der Einsamkeit rauszukommen und Kontakte zu knüpfen. Aber es bleibt schon ambivalent. Also es wird natürlich auch im Roman durchaus gezeigt, dass auch die sozialen Medien es nicht immer schaffen, eben wie so Bindungen herzustellen. Aber sie sind auf jeden Fall nicht das Grundproblem.
Würden Sie dann sagen, dass diese psychologische Entwicklung oder beziehungsweise der Inhalt, der sehr stark psychologisch gefärbt ist, dass das auch konstitutiv für Pop 3 sein könnte oder eher nicht? Weil am Anfang hatten Sie ja auch gesagt, es gibt dann eben noch weitere Verfahren, die daneben treten, neben die Krise oder neben den medialen Diskurs. Und hier haben wir ja einen relativ schwachen medialen Diskurs in dem Sinne, dass er eben nicht handlungsmotivierend sich auswirkt oder nicht besonders stark. Wie würden Sie das dann trotzdem in Pop 3 lokalisieren?
Ja, das ist eine gute Frage. Also wenn ich mir jetzt zum Beispiel noch vergleichend Charlotte Roachs Feuchtgebiete anschaue, die ja eher auch in diese Pop 2 Phase gehören, dann ist da auch so ein psychologisches Moment. Während zum Beispiel Christian Krachts Faserland man kein psychologisches Moment hat, weil man gar nicht genau sagen kann, was ist jetzt das Problem des Protagonisten eigentlich. Also mir fällt es jetzt gerade ein bisschen schwer, das so in so phasentechnisch irgendwie zuzuordnen, aber es sträubt sich bei mir einiges dagegen zu sagen, Pop 3 ist jetzt irgendwie so eine Repsychologisierung der Literatur. Also das glaube ich nicht. Zumal auch Realitätsgewitter auch so eher am Übergang vom Pop 2 zu Pop 3 für mich verortet ist, weil eben dieses Krisenmoment noch sehr stark auf diese 90er-Jahre-Welle irgendwie zurückverweist. Und meine Auffassung ist, dass die genuine Pop 3-Phase so ein bisschen dieses Krisenhafte irgendwie hinter sich lässt. Ne? Und wenn es das hinter sich lässt, dann vielleicht doch auch dieses Psychologisierende. Ne? Also vielleicht bräuchte man auch etwas mehr Zeit, darüber nachzudenken. Aber es ist eine gute Frage. Also wie verhält es sich mit Popliteratur und Psychologie?
Ja, man könnte das als Fortsatz sehen, dieses Krisennarrativs. Aber auf der anderen Seite wird es vielleicht auch zu wenig reflektiert in dem Roman jetzt. Also da ist ja bei Zange viel weniger Selbstreflexion als bei Stuckrad-Barre.
Nein, würde ich widersprechen, tatsächlich, weil der Protagonist bei Stuckrad-Barre für mich zwar also sehr ich-bezogen ist, das sind alle da in diesem Krisennarrativen, aber aus seiner Ich-Bezogenheit nicht so wirklich rauskommt. Und bei Mahler aus Realitätsgewitter führt die Reflexion schon zu einer Veränderung. Also sie spricht von verschiedenen Gefühlsstadien, die sie so durchmacht. Gefühl 1 steht am Anfang, was man so ein bisschen übersetzen kann mit irgendwie großer Aufbruch. Es ist was zu erreichen im Leben. Gefühl 2 ist dann so die Desillusionierung. Sie merkt, okay, sie ist auch nur eine junge Frau in der Stadt Berlin und muss sich da auch irgendwie zurechtfinden. Und Gefühl 3 ist bei ihr dann am Ende, wo sie sagt, ja, ich bin offen, ich habe so ein Falter ist von meinem Herzen weggeflogen. Ja, dieser Falter, das war die Belastung der Kindheit quasi, und sie ist jetzt offen und kann eine Zeit lang mit diesem Gefühl leben. Also da findet bei ihr schon über die Reflexion eine Veränderung statt, finde ich. Und bei Soloalbum eher nicht. Also da ist die Reflexion eher immer nur die Bestätigung des Ichs, während bei Mahler auch eine Veränderung des Ichs irgendwie zu beobachten ist, aus meiner Perspektive.
Ich teile diesen Eindruck, aber ich würde auch trotzdem sagen, dass bei Soloalbum der Charakter sich entwickelt. Denn am Ende zieht er ja in eine andere Stadt. Er räumt mal auf, er richtet sich neu ein, er denkt seltener an die Beziehung und so weiter. Aber stimmt, er kommt quasi nicht aus seiner Haut. Er weiß, was er tut, aber er macht es trotzdem. Und das ist sehr interessant. Und vielleicht jetzt, um nochmal an diese Entwicklung bei Zange anzuknüpfen, Sie hatten das schon gesagt, die Protagonistin reist nach Sylt und dort gibt es irgendwie einen sehr interessanten Moment, in dem man sich auch stark an Faserland erinnert fühlt. Den Roman hatten wir auch interessanterweise in unserer ersten Podcast-Folge hier besprochen. Und inwiefern drückt sich vielleicht in dieser Reise eine Entwicklung der Protagonistin aus?
Genau, also erstmal ist ja ganz interessant, dass in dem Zusammenhang im Roman auch so ein intertextueller Verweis zu Faserland dann auch vorkommt. Also da steht zwar, dass Christian Kracht auch mal nach Sylt gereist sei, und bei Faserland ist es ja ein namenloser Ich-Erzähler, den wir eigentlich nicht mit dem Autor gleichsetzen wollen, aber die bewusste Setzung eben des Namens Christian Kracht deutet ja schon an, dass sich Julia Zange auch so in dieser Tradition der Popliteratur genau verortet. Und was jetzt so das Motiv angeht, ist übrigens ein ganz spannendes Motiv, auch also die Reise auf eine Nordseeinsel ist für mich auch immer nochmal so etwas, was ich literaturwissenschaftlich erarbeiten möchte, einen Aufsatz mal drüber schreiben, das Motiv der Nordseeinsel in der Popliteratur, weil in Soloalbum auch der Protagonist auf seine Nordseeinsel fährt. Also das scheint irgendwie so eine Art kathartische Reise zu sein, die das Ganze mit sich bringt. Und bei Mahler ist es so, dass sie also wirklich am Ende ist. Die Kreditkarte, die sie von zu Hause noch mitgenommen hat, funktioniert nicht mehr. Sie ist wirklich nach diesem Elternbesuch am Ende. Und dann versucht sie dort auch noch über Tinder jemanden kennenzulernen. Und dann beendet sie aber diese Beziehung noch, bevor sie angefangen hat, geht dann in der Nordsee schwimmen. Und naja, motivisch könnte man es nicht deutlicher machen, dass das so eine Art Neugeburt ist. Und dann reist sie nach Berlin zurück. Auch Berlin wurde quasi reingewaschen, weil es so ein großes Gewitter gegeben hat. Und genau, insofern sind das so ganz deutliche literarische Motive des Neubeginns, Neuanfangs. Und daran kann man das eben auch sehr schön ablesen. Ne? Also dieser Ortswechsel, dieser dritte Ort, ne? Die Nordseeinsel scheint der dritte Ort zu sein, über den dann quasi diese Katharsis funktioniert.
Okay, und nochmal ganz kurz zurück zu den sozialen Medien. Wir hatten ja schon besprochen, das wird hier ganz anders verhandelt als bei Soloalbum. Aber welche Haltung, würden Sie sagen, kommt in dem Text gegenüber sozialen Medien zum Ausdruck? In Ihrem Beitrag sprechen Sie da auch von einer gewissen Ambivalenz. Wie äußert sich diese? Und gibt es nicht vielleicht doch eine Haltung, die präferiert wird? Vielleicht kann man an manchen Stellen schon eine gewisse Ironie vermuten oder auch Medienkritik. Was würden Sie da sagen?
Ja, also das wird tatsächlich auch mit verhandelt im Roman. Es gibt so einen Nachbarn der Protagonistin, den sie bezeichnenderweise vorher noch nie gesehen hat. Also den trifft sie da und das ist ja auch so ein Einsamkeitsmotiv, Vereinsamung in der Großstadt. Und der haut dann irgendwie auf die Wand bei dem Gespräch mit ihr und sagt, das hier ist echt, ne? Das ist echt, aber die Medien, ne? Immer darüber kommunizieren. Aber das ist natürlich auch ein Stück weit ironisch dann verhandelt in dem Text, denn bei Mahler ist es nicht so, dass sie jetzt irgendwie am Ende nach der Reise auf die Nordseeinsel ihr Handy beiseite legt und dann sagt, ja, die Lösung des ganzen Problems ist jetzt irgendwie nicht mehr darüber zu kommunizieren, sondern ja, wie gesagt, also es gibt Medienkritik im Roman, es gibt die Kritik eben daran, dass sie ja ganz viele Freunde auf Facebook hat, aber keiner schreibt ihr jetzt gerade. Dann gibt es aber auch Positivzeichnungen der sozialen Medien, wenn sie zum Beispiel im Restaurant mit ganz vielen Leuten sitzt und keiner beachtet sie in der echten Welt, ne? Und dann kann sie über die sozialen Medien einfach mit ihren Freunden in Kontakt treten, ne? Und also das bleibt anhaltend so in dieser Doppelperspektive, würde ich sagen. Und das ist eben wichtig, es ist aber kein medienkonservativer Roman. Also das hatte ich ja schon gesagt. Also das ist die, glaube ich, die entscheidende Quintessenz des Ganzen. Ne? Also man kann ihn so missinterpretieren, aber er ist schon medienaffirmativ, soziale medienaffirmativ. Insofern er zeigt, dass die einfach dazugehören. Also es gibt kein Zurück, so wie es kein Zurück mehr ins analoge Elternhaus gibt von Mahler, gibt es auch kein Zurück mehr in die analoge Medienwelt.
Das haben Sie schön zusammengefasst. Wir haben ja jetzt schon sehr detailreich die beiden Einzeltexte analysiert und abgefragt, zu welcher Unterkategorie von Popliteratur das vielleicht zu zählen ist. Und deswegen wollen wir jetzt in unserem Abschlussteil nochmal allgemein über die beiden Romane sprechen und die Frage nach den Popströmungen und dem Popgenre an sich. Und wir haben ja jetzt aus der Perspektive der Texte sehr stark erörtert, analysiert und so weiter. Und könnte man aber umgekehrt auch annehmen, dass es in Ihrem Interpretationstext darum geht, eine Genreanalyse vorzunehmen von Pop 2 und Pop 3. Und ist das eigentlich zulässig anhand nur zweier Einzeltexte? Kann man daraus schon eine allgemeingültige Aussage ableiten?
Ja, das ist natürlich eine gemeine Frage, weil sie den Vorteil meines Vergleichs von zwei Texten vollkommen zu Recht kritisch vor Augen führt, dass das natürlich so seine Grenzen hat, da so eine allgemeine Genrehaftigkeit dran abzuleiten. Also es ist vollkommen richtig, das müsste man dann einfach mit noch viel mehr Texten dann irgendwie machen. Aber ich berufe mich jetzt mal einfach auf das Paradigmatische, auf das Beispielhafte, was ich da zeigen möchte. Und für mich, hatte ich eben auch schon mal gesagt, ist Realitätsgewitter quasi so ein Phänomen der Übergangsphase. Ne? Und so müsste man vielleicht auch diese Phasen insgesamt verstehen. Die sind ja nicht so klar abgetrennt voneinander, sondern einige, die später erschienen sind, sind dann noch früheren Phasen zuzuordnen und andere Bücher dann sind vielleicht schon vorausweisend. Also das darf man nie so klar trennen. Und das wäre jetzt auch nicht mein Plädoyer, dass wir da haarscharf diese Phasen voneinander unterscheiden können. Deshalb habe ich ja eben auch von Kontinuität und Diskontinuität gesprochen. Was ich aber auf jeden Fall beobachten kann, ist, dass das Motiv Internet und Digitalisierung sich gewandelt hat, also von Kritik bei Soloalbum hin zu selbstverständlicher Teil der Welt von Realitätsgewitter. Und das hat sich verändert. Was ähnlich und gleich geblieben ist, ist eben das Krisennarrativ und vor allen Dingen auch dieses schreibende Ich. Das ist ja auch ein wesentliches Merkmal der Pop-2-Literatur, die Gleichzeitigkeit von Erzählen und Erleben. Die Romane sind im Präsens geschrieben und diese Gegenwärtigkeit wird auch narrativ umgesetzt bei den Romanen und das bleibt da irgendwie gleich. Und ich habe ja versucht, dann auch quasi nochmal so einen Ausblick zu werfen auf einen Autor, der meines Erachtens genau dieses Krisennarrativ überwindet und eben ja dann auch vollkommen affirmativ mit sozialen Medien dann auch umgeht. Das wäre für mich dann Leifrand.
Das heißt, da sehen Sie schon diese übergeordnete Entwicklung, die einfach kontinuierlich immer weiter schreitet.
Genau, also da würde ich jetzt sagen, der ist an einem Punkt angekommen, dass er wirklich Popliteratur nochmal verändert hat. Und zwar eben nicht nur im Motivischen, sondern auch im strukturell Erzählerischen. Und Julia Zange ist für mich da strukturell erzählerisch noch in der Pop-2-Phase. Und Leif Rand mit seinen Büchern Schimmernder Dunst über Kobe County vor allen Dingen oder auch Allegro Pastel oder Planet Magnon ist dann schon. Also wirklich von den Verfahren her im nächsten Schritt, wenn man so will.
Okay, aber diese Einteilung in diese verschiedenen Phasen erfolgt ja trotzdem chronologisch. Also natürlich gibt es zu verschiedenen Zeiten verschiedene Medien, aber ist es denn eigentlich zwingend oder Konsens, dass man das so chronologisch einteilt?
Nein, also wie gesagt, es gibt eben auch die Möglichkeit, das über eine reflexive Haltung zu früheren Popphasen, also so eine Art Recyceln von historisch gewordenem Popmaterial irgendwie auch denkt. Also es hat ja jetzt schon sehr was von Literaturgeschichtsschreibung, die wir da betreiben, ne? Mit Popliteratur eben in diesen verschiedenen Phasen. Man kann natürlich Pop 1, Pop 2, Pop 3 auch irgendwie anders denken, ne? Und dann ist man aus dieser Chronologie raus. Aber ich würde sagen, wie jede Epochenzuschreibung ist das eine Form der Hilfskonstruktion, mit der man arbeitet, an der man sich brechen kann, über die man streiten kann. Und als so ein grobes Raster, denke ich, funktioniert sie aber, weil ich sagen würde, dass eben die aktuelle Phase der Popliteratur eben nicht mehr so medienkritisch mit dem Internet irgendwie umgeht, sondern da einfach sehr viel offener, sehr viel experimenteller auch irgendwie damit verfährt.
Okay, wir haben jetzt die ganze Zeit sehr viel über digitale und analoge Medien gesprochen, aber ein sehr interessanter Medienbezug, den haben wir vielleicht noch bisher etwas außer Acht gelassen, wenngleich Sie das auch am Anfang schon angesprochen hatten mit der Twitteratur, wenn ich mich richtig entsinne. Und wie ist es eigentlich, wie verhält sich eigentlich die Rolle von Pop-Literatur zu der Wahl des Buchmediums? Denn weiterhin wird ja in Buchform publiziert, oder ist das eigentlich völlig unwichtig, weil sowieso alle anderen Einflüsse irgendwie mit reinkommen, die Emojis oder eine Chatsprache verwendet wird? Was denken Sie darüber?
Ja, also die Frage habe ich mir auch schon gestellt. Und dieser Band Popliteratur 3.0 hat auch versucht, das irgendwie so in beiden Bereichen, in beiden Sphären sozusagen zu untersuchen. Also einerseits eben, wie wirkt sich Digitalisierung, soziale Medien auf diesen klassischen Roman aus? Also noch diese klassische Buchform. Und was verändert sich im Internet? Gibt es Formen des literarischen Schreibens? Ja, Insta-Poetry ist ja auch ein wichtiges Stichwort in dem Zusammenhang. Und ja, da muss man einfach sagen, dass das beides quasi bedient wird. Also ich würde es jetzt nicht das eine gegen das andere ausspielen, sondern würde sagen, dass der Roman einfach noch diejenige Form ist, die ja einfach in unserer Gegenwart am meisten gelesen wird und die einfach auch die größten Möglichkeiten bietet, sich eben im populären Sinne auch auszulassen. Und ja, analog ist es ja natürlich nur noch so lange, wie man es auch gedruckt irgendwie hat. Aber der Roman als solches funktioniert ja auch, also gäbe ja auch eine Möglichkeit als Internetroman oder so, ne? Also ich glaube, das ist relativ unerheblich, dass es noch gedruckt wird, sondern eher das Genre des Romans, des Ausführlichen. Ich habe mal mit Leif Rand ein Interview geführt und habe ihn da auch gefragt, warum er nicht irgendwie noch mal experimenteller so mit den ganzen Sachen umgeht. Und seine einfache Antwort war, es funktioniert für ihn eigentlich am besten. Ne? Also man kann am besten die Geschichten dort entfalten. Und ja, insofern ist es aber schon interessant, dass es wenig Popliteratur im digitalen Raum gibt. Oder ich würde sogar sagen, wenig qualitative Literatur im digitalen Raum. Es gab frühe Beispiele, also zum Beispiel Elfriede Jelinek hatte mal so ein Projekt Neid, dann natürlich Abfall für alle von Reinhard Götz. Und vielleicht oder nicht vielleicht, sondern ganz offensichtlich hat es auch was mit ökonomischen Gründen zu tun. Ne? Also das Buch verkauft sich, davon kann man leben. Wenn man jetzt selber irgendwas ins Netz stellt, ja, verdient man erstmal nichts dran. Ne? Also das muss man natürlich auch ganz klar sehen.
Ja, und ich glaube auch, das Gütesiegel der Popliteratur wird vor allen Dingen auch eher gedruckter, publizierten Werken zugebilligt. Bisher jedenfalls. Wer weiß, vielleicht entwickelt sich das noch. Ja, wir sind leider schon am Ende angekommen. Deswegen kommen wir jetzt zu unserer letzten Frage, unsere klassische Abschlussfrage. Und zwar, welche TheoretikerInnen haben Sie in Ihrer literaturwissenschaftlichen Arbeit am meisten beeinflusst?
Also mich haben vor allen Dingen Theoretiker der Dekonstruktion und des Poststrukturalismus beeinflusst. Vor allen Dingen Derrida, aber auch Roland Barthes. Und dieses Denken in Paradoxien, das begleitet mich eigentlich seitdem und in vielen meiner Forschungsarbeiten findet sich das auch immer wieder. Also man hat doch einfach so eine bestimmte Denkweise, die einfach auch so die Arbeitsweise prägt. Und mal mehr, mal weniger, mal expliziter, mal weniger explizit. Also ich denke jetzt bei dem Beitrag, über den wir uns heute unterhalten haben, hat es jetzt nicht so eine große Rolle gespielt, aber das ist tatsächlich irgendwie meine Haupteinflussfaktor für mein literaturwissenschaftliches Arbeiten.
Ja, dann vielleicht bei einem nächsten Gespräch in unserem Podcast. Aber Herr Kleinschmidt, vielen Dank für Ihre Zeit. Es war sehr spannend mit Ihnen. Und wir hoffen natürlich, dass ihr, liebe Zuhörende, unserem Gespräch gut folgen konntet und jetzt ein wenig mehr über Popliteratur wisst.
Und falls ihr jetzt Lust habt, noch tiefer in das Thema Popliteratur einzusteigen, hört euch gerne die erste Folge unseres Podcasts an, in der wir zusammen mit Kai Bremer über den Roman Faserland von Christian Kracht geredet haben. Außerdem ein weiterer Hörtipp: Am 20. März gibt es eine Bücherspezialsendung vom Göttinger Campus Radio Gehört, die ihr euch sowohl live im Stadtradio Göttingen als auch anschließend als Podcast anhören könnt. An dieser Stelle wollen wir uns auch bei der Redaktion von Gehört für die Kooperation bedanken.
Fragen, Kritik und Anregungen könnt ihr uns gern an kannstdumirfolgen@posteo.de senden. Außerdem möchten wir, Emilia und ich, uns noch bei unserem Team für die tatkräftige Vorbereitung bedanken. Das sind Anna Dahlke, Jana Eckert, Johanna von der Vecht, Anina Karch, Cornelius Blank sowie Gesa Beide-Wieden für die Website-Betreuung. Vielen Dank außerdem nochmal an Cornelius und Anina für das Einsprechen der Textstellen. Danke auch fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.